Verdammt, wenn ich auf meine Uhr geschaut habe. Wir fangen gerade an. Wir haben es gehört. Ich habe mir erlaubt, oder besser gesagt, ich habe mir erlaubt, ich stelle jetzt um auf Zwitscherdeutsch, die Losung schon zu ziehen. Und das ist zwar nur der Vers 5, aber wir sehen den ganzen Block von Psalm 139, Vers 1 bis Vers 12. Ar Psalm, wo unser Jahreslos kommt, und wir haben den Vers 5, wo es heißt: Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Wunderbar. Und ich möchte das ein bisschen anschauen, ich möchte es euch auch empfehlen, wenn ihr einen Vers zieht, schaut doch ein bisschen den Kontext an, das ist auch immer noch sehr, das bringt uns einfach weiter, auch die Verse besser zu verstehen, die wir gezogen haben, dann sind sie weniger Orakel und viel mehr lebendiges Wasser, das uns zufließt von Gottes Wort her. Die meisten von uns haben diesen Satz bestimmt viele Male gehört. Einige haben ihn schon in der Bibel gelesen und vielleicht sogar angestrichen, weil sie denken, das ist einfach so wunderbar. Andere streichen sowas nicht an, weil sie fühlen sich dann ein bisschen eingeengt. Also man kann da auch verschieden emotional darauf reagieren. Er kommt ja aus diesem Psalm 139 und der ist wirklich sehr bekannt. Da gibt es auch diesen bekannten Vers, den wirklich viele Christen auf jeden Fall kennen. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Hast du das Gott auch schon gesagt? Oder stehst du vielmehr vor dem Spiegel und kritisierst an dir rum? Gut, David hatte vielleicht noch keinen Spiegel. Aber ich denke, es ist viel mehr, wenn er diesen Psalm 139 geschrieben hat. Da steht so viel Wunderbares darüber. Ist wahrscheinlich, muss man annehmen, eines seiner späteren Lieder. Diese Psalmen sind ja Lieder, die er gesungen hat, Texte, die vertont wurden. Und er singt hier von der Geborgenheit, die er erlebt hat, der Geborgenheit in Gottes Hand, inmitten von schwierigen Erfahrungen. Wir haben es gerade auch gehört von Iris, das Leben ist nicht immer ein Zuckerschlecken. War es auch bei David nicht, das werden wir noch ein bisschen anschauen. Und er hat diese schwierigen Erfahrungen gemacht von Verfolgung. Er hat Verrat erlebt an sich selbst, er hat Verrat erlebt an Gott. Und das war nicht einfach für ihn, er hat viele Versuchungen erlebt. Auch einfach so aus dem Bauch heraus Dinge zu tun, die dann wieder nicht okay gewesen wären vor Gott. Und einige Dinge hat er auch getan. Er musste widerstehen, er hat es nicht immer geschafft. Er war ein normaler Mensch, wie wir auch. Und darum ist dieser Psalm, da finden wir einiges davon. Und ich empfinde diesen Psalm 139 als sehr persönlich. Es ist nicht unbedingt eine theologische Abhandlung, obwohl letztendlich ist alles Theologie, was wir in der Bibel finden, oder? Weil es auch vom Geist Gottes eingehaucht wurde. Auch dieser Psalm ist eine Mischung von dem, was der Heilige Geist zu David gesprochen hat und dem, was er ganz persönlich erlebt hat. Sehr authentisch. Darum aber auch ein bisschen widersprüchlich. Also vielleicht hast du auch diesen Psalm schon gelesen und warst ein bisschen schockiert über die Art und Weise, wie er über seine Feinde oder vor allem über die Feinde Gottes gesprochen hat. Das werde ich jetzt nicht zitieren. Auf jeden Fall kommt hier seine glühende Liebe zu Gott, aber eben auch seine abgrundtiefe Abneigung, ja sogar sein Hass auf die Feinde Gottes zum Ausdruck. Das Hauptthema des Psalmes aber ist eigentlich Gottes Wesen an sich. Einmal seine Allwissenheit, dann aber auch seine Allgegenwart, dass er überall sein kann, seine Allmacht und natürlich auch seine enorme Herrlichkeit, mit der wir uns nicht vergleichen können. All diese Eigenschaften Gottes sind uns vermutlich bereits sehr gut bekannt. Also niemand hat jetzt vermutlich gesagt, aha, habe ich gar nicht gewusst, dass Gott allmächtig ist. Oder wusste das jemand nicht? Dann, wenn du es noch nicht weißt, ich werde nicht so sehr auf dieses Thema eingehen, komm nach dem Gottesdienst zu mir Und ich kann dir das aufzeigen. Gott ist einfach, er sprengt unsere Grenzen. Aber eben, wie es so ist im Leben, und da gab es einen ganz bekannten Mann, Konrad Lorenz, der war Verhaltensforscher, der hat mal etwas Wunderbares gesagt über das Dinge, die wir wissen. Er hat gesagt, gesagt ist noch nicht unbedingt gehört. Gehört ist noch nicht unbedingt verstanden. Verstanden ist noch nicht unbedingt einverstanden, oder? Einverstanden ist noch nicht unbedingt getan. Und getan, einmal getan, das ist noch keine gute Gewohnheit, die unser Leben nachhaltig prägt. Theologische Wahrheiten bringen uns eigentlich nur dann weiter, wenn wir sie nicht einfach nur da irgendwo abgelegt haben mit der passenden Bibelstelle dazu. Das bringt ihr noch gar nichts, sondern erst dann, wenn wir wirklich versuchen zu verstehen. Wirklich zutiefst verstehen, worum geht es Gott eigentlich? Und uns dann damit zu identifizieren und zu sagen, ja, das ist nicht nur wahr, sondern das ist etwas, was ich, wo ich mich damit identifiziere. Ich möchte auch diese Wahrheiten in meinem Leben umsetzen. Ich werde Konsequenzen ziehen und ich werde mich aufmachen, die Dinge zu leben, die ich in der Bibel lese. Dann erleben wir natürlich schnell einmal, das ist nicht immer so einfach. Eben einmal getan ist noch lange keine gute Gewohnheit. Wir weichen vielleicht zurück, wir geben auf, aber dann können wir auch uns wieder aufraffen und sagen, ich gehe hier weiter. Wenn wir auch mal eine Zeit am Boden liegen, ermüdet sind, dass wir wieder aufstehen und die Dinge zu guten Gewohnheiten machen in unserem Leben. Erst dann wird das Wort Gottes, das wir gehört haben, unser Leben positiv verändern, oder nicht? Erst wenn wir es tun. Jesus hat es viel einfacher gesagt. Sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. David war nicht nur ein Hörer. David war ein Täter. Aber David, wir sehen David manchmal so ein bisschen verklärt und sind uns gar nicht bewusst, welchen Weg er gehen musste. Angefangen hat es bei David ja damit, dass er ein vergessener Jüngster war. Sein Vater hat das Potenzial nicht gesehen, das in David steckt. Da gibt es vielleicht auch einige Jüngste hier, die können das bestätigen, oder? Manchmal, also unser Jüngster war gerade da und er hat es nicht so gerne, wenn wir ihm sagen, wie herzig er immer war. Das heißt, es kommt darauf an. Es gibt Situationen, da weiß er sehr gut damit umzugehen, es zu nutzen, dass er eben der Herzig ist bei seinen Geschwistern. Aber es gibt auch Situationen, da will er nicht einfach der Herzig sein, sondern der, dem man etwas zutraut. Den man auch ein bisschen fordert, vielleicht auch mal überfordert, damit er lernt, seine Grenzen zu sprengen. David war der Jüngste, der war nicht mal mehr der Herzigste, die hatten so viele Kinder. Er war einfach der, der die Schafe und Ziegen hüten konnte. Die anderen, die mussten in den wichtigen Krieg gehen. Oder da ging es um was. Aber David, der soll da mal für die Schafe schauen. Und später wurde aus David, er blieb nicht dieser herzige, kleine, vergessene Hirtensohn, sondern durch viele Kämpfe wurde er zum König, der bis zu den letzten Königen, die da noch in Europa gewirkt haben, immer das Idealbild war des guten Königs. Des Königs, der für sein Volk schaut und alles gibt, einfach für sein Volk. Psalm 139 ist ein Loblied Gottes, das David aus dieser tiefen Erfahrung geschrieben hat, diesen Erfahrungen, die er immer machen konnte, mit Gott an seiner Seite. Früh durfte er Gott an seiner Seite erleben und dieser Vers beschreibt einfach diese unglaublich reiche Lebenserfahrung. Aber genau da fängt es ja bei uns auch an, uns herauszufordern. Wir lernen in der Schule viele Dinge, und jetzt zum Beispiel beigebracht, dass wir viele Facts kennen müssen über das Leben, hier eben im Kopf wissen müssen, um später erfolgreich sein zu können. Also das fängt dann da mit bei den kleinsten Pinkies schon an. Da fangen sie schon an, Wissen anzuhäufen, bevor sie überhaupt in die Schule gehen. Wie viele Kleinstkinder können schon zählen auf 10, oder? Das können sie schon, bevor sie in die Schule gehen. Oder, und da lernen sie sehr schnell einmal 1 und 1 ist 2 und 1 mal 1 gibt eben nicht 2, sondern halt wieder 1. Oder eine Spinne hat wie viele Beine? Genau, Lehrer, oder? Eine Spinne hat 8 Beine, oder? Das lernt man so. Oder Hippopotam hat nichts mit einem dicken Arsch zu tun, sondern ist französisch und bedeutet Flusspferd. Oder ganz wichtig natürlich, Geschichte. Der letzte Krieg in der Schweiz war wann? ...1847. Genau. Sonderbundskrieg. Weiß überhaupt jemand, was das ist? Okay, ihr habt nicht gut in der Geschichte aufgepasst. Und nicht alle haben diese Jahreszahlen gut abgespeichert im Kopf, sehe ich gerade. Das ist gut so. Bravo. Es gibt Dinge, die muss man wieder vergessen. Ich musste es auch googeln. Und ganz viel Wissen, das wir aufbauen im Laufe des Lebens, hilft überhaupt nichts für die Ewigkeit. Gar nichts. Oder? Aber unser Jahresvers, der hilft. Das ist ein Goldstück. Das ist eine Perle. Das hilft für die Ewigkeit. Herr, von allen Seiten umgibst du mich und ich bin ganz in deiner Hand. Fühlst du dich so? Verstehst du das? Bist du damit einverstanden? Lebst du danach? Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Auch David hat diese Erfahrung gemacht, von der Lorenz spricht. Gehört ist nicht immer auch einverstanden oder verstanden. Ist nicht immer verstanden. Ich denke, das ist eine Wahrheit. Ich weiß nicht, ob man die so schnell wirklich verstehen kann. Auf jeden Fall, David hat gesagt, dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht fassen. Gott kennt dich durch und durch. Ich denke, Gott kennt mich besser, als ich mich kenne. Weil ich muss euch schon sagen, es gibt gewisse Dinge in meinem Leben, da lebe ich einer permanenten Selbsttäuschung, die ich versuche, mit viel Energie hochzuhalten. Und dann gibt es gewisse Leute, die weisen mich dann manchmal darauf hin. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ihr sollt das machen. Aber Gott macht es manchmal und er kennt mich durch und durch. Und es macht mir heute keine Angst mehr. Aber früher hat mir das schon Angst gemacht. Und ich finde, David ist einfach ein cooler Typ. Er war sicher ein Held, oder? Und so ein Mann Gottes, ein Freund Gottes. Aber ein Mann Gottes heißt nicht ein Macho. Er war kein Macho, er konnte Schwäche zugeben. Er hat sich nicht gescheut, Dinge zuzugeben. Auch eben, dass ihm gewisse Dinge zu hoch sind. Dass Gottes Allwissenheit seinen Verstand überfordert. Und ich denke, darum ist er gerade so glaubwürdig und authentisch. Wir spüren auch an diesem Vers, dass er das nicht einfach so sagt, ja, und es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen und im Übrigen ist es mir auch viel zu mühsam. Nein, er hat versucht, Gott zu verstehen. Er hat viel über Gott nachgedacht, das spüren wir. Aber trotzdem muss er sagen, du bist einfach viel größer, als ich es mir überhaupt ausdenken kann. Das gibt uns auch die richtige Haltung, uns mal was sagen zu lassen von Gott. Und manchmal benutzt Gott auch Menschen, habt ihr das schon bemerkt? Du umschließt mich von allen Seiten. Das ist für ihn nicht eine theologische Wahrheit. Ja, mal schauen. Hä? Sondern das ist seine Erfahrung. Tatsache, zum Beispiel bei Goliath, oder? Ein Riese, und er muss gegen diesen Goliath, also er muss gar nicht, er will freiwillig gegen diesen Goliath kämpfen. Einfach, weil er dort schon gewusst hat, Gott ist bei mir, was soll mir der eigentlich tun? Gott ist ja bei mir. Und das war sicher eine unglaubliche Ermutigung. Das war wohl das erste Mal, wo er so als Held öffentlich aufgetreten ist. Vielleicht hat er das noch irgendwie so instinktiv gemacht, aber nach diesem Kampf, da wusste er, wenn Gott bei mir ist, was soll mir denn geschehen? Aber bedeutet dieser Vers nun, auch dieser Vers, du umschließt mich von allen Seiten, dass Kinder Gottes keine Probleme mehr erleben, wenn sie nur genug glauben? Heißt das jetzt, juhui, wir werden als Pfimi im Jahr 2019 einen himmlischen Totalschutz vor allen Problemen verfügen? Bin froh, ist Ralf nicht da, sonst würde er jetzt unsere Versicherung kündigen. Nein, so meint es David bestimmt nicht, denn neben all dem Guten gehört zu seiner Erfahrung auch bitteres Leid, Enttäuschung von vielen Dingen, vor denen ihn Gott nicht bewahrt hat. Sollen wir mal ein bisschen anfangen aufzuzählen? Eben zuerst mal vergessen. Von seinen Brüdern unterdrückt. Gibt es Mädchen oder Jüngste, die das auch erlebt haben? Die sagen, ja, meine Kindheit war so schlimm. Dann von Saul gefördert. Doch bald wird Saul zu seinem erbitterndsten Feind, der ihn immer wieder belügt, Dinge verspricht, nicht einhält und ihn letztendlich zur Flucht treibt, weil er ihn zweimal ausspießen wollte. Er hat ihm auch seine Frau Michal gegeben, sozusagen. Gut, er musste noch 200 Philister töten dafür. Und diese Michal hat ihn eigentlich geliebt, verachtet ihn dann aber nachher, weil er für Gott getanzt hat, was wir heute hier gemacht haben. Sie hat ihn verachtet, weil er für Gott getanzt hat vor den Menschen. Oder er hat seinen besten Freund verloren, einen Seelenfreund, Jonathan. Er war so eng mit ihm, enger als mit seiner Frau. Mit ihm konnte er alles teilen. Und der stirbt einfach so. Sehr früh, sehr jung. Großer Schmerz. Zwei seiner Söhne zetteln später einen Bürgerkrieg an, um selber König zu werden. Sein eigen Fleisch und Blut. Einer davon, sein Lieblingssohn, wird umgebracht, obwohl er verboten hatte, ihn zu töten. Niemand hat auf ihn gehört. Sie haben ihn einfach umgebracht. Sein General hat das befohlen. Fertig, Schluss. Und dann ist auch dieser General dann noch mit vielen Soldaten zum Feind übergelaufen. Und David war einmal mehr auf der Flucht. Also ich würde mal sagen, so von der Biografie her, wer hat Schlimmeres erlebt? Hände hoch. Von allen Seiten umgibst du mich. Stellt unsere Theologie ein bisschen auf den Kopf, oder nicht? Gott segnet, hält nicht allen Schaden von uns fern, wenn wir genug glauben. Er ist mitten im Schaden bei uns. Er ist um uns. Er trägt uns. Genau das weiß David. Gott hat mich in all dem nicht verlassen, auch wenn es manchmal so schien. Und ich glaube durchaus, David hatte auch seine Glaubenskrisen. Jetzt schaut er zurück. Vielleicht steckst du gerade heute auch in einer tiefen Krise, vielleicht in einer Glaubenskrise. Und du denkst, Gott hat mich verlassen. Nein, Gott hat dich nicht verlassen. Er ist da. Und wenn du durchhältst, dann wirst du eines Tages sagen, gerade da hat Gott mich getragen. Und vielleicht auch die Gebete der Geschwister. Ich denke, das ist wichtig, was Markus auch gesagt hat. Wenn es einem nicht gut geht, dann aktiviert die Gemeinde. Dafür ist sie auch da, eure Freunde. Lasst sie für euch beten, lasst euch tragen von Gott. Und oft sind es auch Menschen, die dann mittragen, weil sie auch die Werkzeuge Gottes sind. Wir erleben seinen Trost, wenn wir ihm unser Leid klagen. Wir bekommen seinen Rat, wenn wir ihn darum bitten, uns auf dem Weg zu leiten. Wenn wir ihn in unsere Pläne mit einbeziehen, wie soll es weitergehen? Wir erleben seine Wunder, wenn wir zu ihm schreien. Richtige Wunder hat David auch erlebt. Wir erleben seine Liebe, und vielleicht ist das das Wichtigste, seine Liebe und Wertschätzung, wenn wir uns selber kaum mehr ausstehen können und am liebsten verkriechen würden. Und das kennt David sehr gut. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen? Wohin fliehen, damit du mich nicht siehst? Wir, diejenigen, die die Bibel lesen, wissen, wovon er hier spricht, als er Ehebruch begangen hat. Da wäre er sicher auch am liebsten nachher wie eine Maus, pups, irgendwo verschwunden in einem Loch. Verspürst du auch manchmal das Bedürfnis, hast du es schon verspürt, dich vor Gott zu verstecken? Wie Adam und Eva, wie David oder wie Jona, der einfach den Weg nicht gehen wollte, den Gott ihm gezeigt hat. Aber etwas hat mich berührt. Bei David stieg ich hinauf in den Himmel. Du bist schon da. Verstecke ich mich in der Totenwelt. Auch dort bist du. Und ich denke, dieser Vers hat mich sehr berührt. Es gibt diese unsägliche Lehre, dass Selbstmörder nicht in den Himmel kommen können. Es ist quasi, du, es ist alles tiptop, alles perfekt, aber wenn du selbst machst, direkt in die Hölle. Also, bei den Muslimen heißt es, mach Selbstmord, direkt in den Himmel. Bei uns mach Selbstmord, direkt in die Hölle. Beides falsch. Oder? Dieser Vers zeigt, es gibt Menschen, die so am Ende sind mit ihrem Leben, dass sie echt darüber nachdenken, sich umzubringen. Und Gott sagt, ich bin schon dort. Auch dort bin ich. Du kannst dich auch im Tod nicht vor mir verstecken. Und das meint er im Guten, nicht im Schlechten, oder? Und ich kenne Menschen, die haben mir gesagt, das ist der Grund, warum ich mich nicht umgebracht habe, weil ich Angst hatte, dann direkt in die Hölle zu kommen. Sollen die Leute das weiter glauben, aber nur diejenigen, die sich umbringen wollen. Aber für die mag es irgendwie noch okay. Aber ich kenne mehr Menschen, die darunter leiden, dass es in ihrer Familie und ihren Freunden Menschen gibt, die sich umgebracht haben. Und die denken, ich werde sie nie mehr sehen. Kinder von gläubigen Eltern. Und ich kann euch sagen, Gott ist auch dort. Und er fängt sie auch dort auf. Wieso soll Gott gerade diejenigen, die verzweifeln, vielleicht verzweifeln daran, dass sie so schlechte Christen sind. Es gibt Menschen, die haben sich darum schon umgebracht. Wieso sollen gerade diejenigen, die Gott am allernötigsten haben, dann keine Barmherzigkeit erleben? David sagt, auch wenn ich diesen Schritt gegangen wäre, du wärst schon dort gewesen, hättest mich aufgefangen. David kannte alle Höhen und Tiefen des Lebens, auch die Abgründe des Lebens und die Abgründe der Schuld. Doch er fühlte sich gehalten von der rechten Hand Gottes. Es ist die Hand des Vaters, das seinem Kind Sicherheit vermittelt. Starke Kinder haben auch immer irgendwo starke Eltern, aber starke Eltern, die ihre Kinder nicht klein machen. Eltern, die zuhören, Eltern, die sich Zeit nehmen. Väter und Mütter, die ihre Kinder so annehmen und lieben, wie sie sind und ihnen helfen, wenn sie Hilfe benötigen. Dabei aber ihre Kinder darin bestärken, selbstbestimmt zu handeln. Eltern, welche Werte vermitteln, für die es sich lohnt, sich auch einzusetzen, Gas zu geben, etwas zu riskieren, eventuell sogar negativ aufzufallen in der Gesellschaft. Das nennt man dann Zivilcourage. Unser Gott ist unser starker Vater, der uns schützt und leitet. Immer ist Gott da als der, der dich auffängt, der dich trägt, der dich wieder auf den richtigen Weg bringt. Es heißt, hier fliehe ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt. Und auch dort wird deine Hand mich greifen und dort lässt du mich nicht los. Die Hand Gottes ist immer da. Die rechte Hand, das ist so die starke Hand, oder? In diesem Bild drückt sich so viel aus, dass David hier nutzt, zu sagen, das ist eine Vater-Sohn-Beziehung, eine Vater-Tochter-Beziehung. Gott ist dein Vater, der dich an seiner rechten Hand hält. Und genau darum kann er eben sagen, sage ich, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht, so hilft mir das nichts. Und ich denke, das ist das Wunderbare. Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Auch deine eigene Finsternis wird Gott nicht davon abhalten, zu dir zu kommen. Er kommt und dann wird alles hell. Ist das nicht der Kern unseres Evangeliums, der frohen Botschaft? Gott wird sich von unserer Finsternis nicht abhalten lassen. Er kommt und alles wird wieder hell. Wenn wir nicht davonrennen, wenn wir dann da bleiben. Und wenn wir davonrennen, dann rennt er uns hinterher. Halleluja! Ist dir Gott auch schon hinterhergerannt? Also wenn du da mal ein Zeugnis geben willst, bitteschön. Wir können es abdrucken, wir können es hier vorne machen. Es gibt nichts Stärkeres als diese Wahrheit, dass Gott sich von unserer Finsternis nicht abhalten lässt, sondern uns trotzdem zu uns kommt. Lasst euch vom Feind nicht belügen, Gott würde sich von euch entfernen. Er wird euch die Hand entgegenstrecken und es liegt an euch, ob ihr diese Hand ergreifen wollt oder nicht. Natürlich müssen wir Stellung beziehen, aber Gottes Hand, seine rechte Hand ist immer da. Wie kann ein Mann überhaupt solche Dinge aussprechen, der im Alten Testament gelebt hat? Wie ist das möglich? Das ist alles total zutiefst Jesus fokussiert. Fokussiert auf das, was Jesus für uns gemacht hat. Und er hat es damals schon gewusst. Ist unglaublich. Und das ist ein Geheimnis. Das Geheimnis ist, dass er gesalbt wurde von Samuel, dem Propheten, mit Öl, weil er ja König, zum König berufen wurde von Gott. Und er wurde dann gesalbt vor den Augen seiner Brüder. Und sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. 1. Samuel 16, 13. Und der Geist verließ David nicht mehr. Halleluja. Sein Gang, und das war der früh in seiner Jugend, da war er noch der Hirtenjunge. Da wurde er gesalbt. Und dann konnte er sein ganzes Leben in der Gemeinschaft mit Gott und mit dem Heiligen Geist erleben, darüber nachdenken, mit Gott darüber sprechen und anfangen zu verstehen, weil der Heilige Geist ihm Offenbarung gegeben hat über sein Leben. Und genau das ist es, was du auch brauchst. Genau das ist es, was jeder von uns braucht. Wir sollten unser Leben nicht nur analytisch anschauen, sondern wir sollten unser Leben verstehen als Menschen, die in der Hand Gottes, von der Hand Gottes umschlossen sind. Und die Hand Gottes ist über uns, um uns zu segnen. Und das ist doch auch dieses Bild des Segens. Wenn wir mit Menschen beten, legen wir die Hände auf und dann fließt der Heilige Geist. Ich brauche das. Ich brauche diese innige Verbindung mit Gott, mit meinem Vater im Himmel durch den Heiligen Geist. Sonst wäre auch ich nicht heute da in meinem Leben, wo ich heute stehen darf. Es ist alles Gnade von Gott und ich bin überzeugt, da gibt es noch ganz viel, das ich zusammen mit Gott erleben darf, erobern darf und ihn noch besser verstehen darf. Ich möchte dich ermutigen, öffne dich dem Heiligen Geist und seinem Wirken. Und dann werden auch solche Verse, wie David sie hier ausgesprochen hat, nicht unglaubliche Theologie sein, sondern persönlich erlebte Realität, von der du auch anderen Menschen erzählen kannst, die vielleicht in der Not sind, vielleicht in der Finsternis sind, vielleicht sich zu Tode schämen und am liebsten verschwinden würden, vielleicht kurz davor stehen, Hand an sich zu legen. Erzähl ihnen von dem, was Gott getan hat in deinem Leben durch den Heiligen Geist. Erzähl ihm von diesem Vers. Nimm Vers 139. Jeder hat ein Handy, da hast du eine Bibel drauf. Und wenn noch nicht, dann zeige ich dir, wie das geht. Und dann kannst du es in jeder Situation, egal wo du bist, den Menschen zeigen. Gottes Hand hält uns. Seine Hand ist zum Segen über uns, egal wie es uns gerade geht. Das ist unser Jahresvers. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht gewaltig? Ich freue mich darauf. Und ich denke, unser Jahreslos ermutigt uns als Gemeinde, fordert aber auch jeden von uns persönlich heraus, wie David aus dieser gelebten, verstandenen Theologie herauszuleben, dass Gott immer bei uns ist. Auch dann, wenn alles drunter und drüber geht. Ich weiß noch nicht, was auf uns zukommt. Werden wir schauen. Aber was ich weiß, ist, am Ende des nächsten Jahres werden wir sagen, ja, wir haben Gottes Gegenwart erlebt. Zum Guten, immer. Auch wenn es Kämpfe geben wird. Berge dich bei Gott, werde sein Anbeter im Geist und mache mutige Schritte, dein Schicksal zu verändern. Bleibe nicht ein vergessenes Geißenhirtlein oder Hirtin, außer wenn Gott dir sagt, das ist deine Berufung, dann bleibe drin. Aber auf jeden Fall sei eine Tochter, sei ein Sohn des Königs des Allerhöchsten. Amen. Amen. Und jetzt geht es dann weiter und ihr dürft selber für euch auch beten, einen solchen Vers empfangen.
Ich gebe dir das, wir wollen diese Ausrichtung. Und wir singen, mutig komme ich vor den Thron, lass dich ein. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und da ist dein Wort abgedruckt. Und ich bitte dich, dass unser Geist sich mit deinem Geist verbindet, dass wir gestärkt werden im Glauben und wir das unserer Seele zusprechen können, dass wir mutig zu deinem Thron kommen dürfen und dass du gut bist. Im Namen Jesu. Amen.
Ich habe mich so gefreut, dass ich die alle offen hingelegt habe. Also mach die Augen zu. Sonst, sie sind ganz offen da. Und wir werden die jetzt nicht mehr umkehren, aber der Herr wird euch leiten. Der Herr segne euch.
Amen.
Gott bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich an. ganz da an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Will mich mein Herz erneut verdammen, und Satan flößt mir Zweifel an. Die Worte Stimmen meines Herrn. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kämpft, der meine Seele ewig schön. Mutig komm ich vor dem Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen da. Sieh doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Ich wer in Person ist hier, an Recht und Treu steht er zu mir. Hallo, hallo, weich niemals aus, ihn so zu ehren, wie's ihm gebührt. Mutig komm ich vor dem Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz stark, in deinen Armen darf ich sein. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, der trug das Urteil. Preis den Herrn, den Herr, er hat für meine Schuld bezahlt. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, der trug das Urteil. Preis den Herrn, preis den Herrn.
Ja, Jesus, danke, dass das wahr ist. Du hast gezahlt. Wir sind teuer erkauft durch dich. Und ich danke dir, Jesus, dass es uns auch so gut geht und dass wir jetzt auch Kollekte dafür einziehen dürfen. Es ist für die gemeindeinterne Sache. Fühl dich frei, zu geben, was du möchtest. Und ich bete dafür. Danke, Herr, fürs Geld. Danke dir aber auch, dass wir wissen dürfen, wir haben einen Herr, wo wir dienen. Und wir dienen nicht im Geld, sondern dir. Aber ich möchte gleich so viel mal Danke sagen, dass wir in so einem guten Land sind. Danke für die Gemeinde, dass wir in diesem Haus sein dürfen, dass wir Räume haben, die wir dürfen nutzen, eine Cafeteria, die wir haben dürfen umbauen, dass wir Personal haben, die mit Herzblut einfach ihre Arbeit tun. Du bist so ein guter Gott und ich möchte einfach auch die Kollekte segnen und dir Danke sagen, dass du sie mehrst und dass wir sie dürfen so nutzen, wie es dich freut. Amen. wenn es dir jetzt vielleicht ein bisschen schnell gegangen ist und du denkst, oh, in diesem Bereich, vielleicht ich tue noch für den Klickigo eins ziehen oder in einem Bereich, wo du drin bist, wo du auch möchtest, dass Gott reinredet, dann wird das hier noch liegen, ein, zwei Wochen, wo du in Ruhe dich noch kannst mit mir los. Einfach ja, stärken. Der Markus hat es gut gesagt, das ist kein Orakel. Aber ich bin tief überzeugt, dass Gott mit dir und mit mir möchte reden. Habt ihr gewusst, das prophetische Team nennt sich jetzt online. Reni, mir gefällt das. Das gefällt mir. So wie ich informiert worden bin, sind ihr zwar den Mittwoch nicht online mit uns, aber schaut im Programm nach, sie sind jeden Mittwoch, der erste vom Monat, sind sie für euch da, wenn ihr auch vielleicht Mühe habt mit eurem Wort und im Moment sagt, wie im Psalm das war, ich komme nicht raus. Ihr dürft auch gerne mit eurem Jahresvers gehen, Fragen stellen, darüber beten, mit Leuten austauschen, die online sein und sind. Danke vielmals. Die Allianzgebetswoche findet vom 15. Januar bis zum 20. statt. Die Flyer und Zeitungen liegen draussen. Bitte nehmen Sie mit. Es laufen sehr spannende Sachen. Was ich hier möchte sagen, ist, dass er vor allem darauf achtet, dass der Allianzgottesdienst vom 20. Januar in der Stammi wird stattfinden und im Mosaik ein Familiengottesdienst gleichzeitig. Nächste Woche wird der Markus über die Vision für 2019 predigen. Da bin ich auch sehr gespannt, von dir zu hören. Gebetsangebot ist heute. Auch heute dürft ihr das nutzen. Es werden Menschen da sein, die für euch